Rouge. Guten Morgen auch von mir. Seid herzlich willkommen zu Gottes Wort. Ich hoffe nur, dass ich Mediator bin und nicht selbst viel rede. Wenn etwas schief läuft, bitte Bescheid sagen und bitte nicht persönlich nehmen. Ihr seid heute wie die Beröer. Ihr müsst prüfen, was ich sage, ob das auch in der Schrift steht. Ja? Es ist... Gut. Na, das nicht. Nur ein bisschen. Genau, ab und zu. Eigentlich wollte ich heute über die goldenen Zeiten sprechen, zurück zu den goldenen Zeiten und den Glauben vertiefen. Das war ein Teil oder war eine Predigt. Die andere Predigt, die ist eine Predigt in Prosa. Ich konnte mich nicht entscheiden, bis heute früh irgendwas kam, wo ich sagte, okay, jetzt habe ich zumindest eine Struktur. Also seid gespannt. Wenn es eine Stelle gibt, die ich nicht lese, die ihr in der Hand habt, dann könnt ihr sie nachher zu Hause lesen. Also diese Bibelstellen sollen eigentlich heute alle vorkommen. Mal gucken, ob es klappt. Wir hatten am letzten Sonntag im Hausgottesdienst bei uns über die goldenen Zeiten gesprochen. So, was sind denn die goldenen Zeiten? Die 20er Jahre, ja? Dieser Musik. Die goldenen Zeiten sind für mich ein Ausdruck dafür, im geistlichen Sinne, wenn ich sie auf das Geistliche beziehe, wie gut denn, oder anders ausgedrückt. Die goldenen Zeiten habe ich dann, wenn ich mit Gott zusammen wandle. Und die haben besonders viel Spaß gemacht, Freude bereitet. So, das ist für euch unterschiedlich. Und für mich auch unterschiedlich, für jeden Einzelnen. Und die können in der jungen Zeit als junger Christ sein oder vor der Taufe oder auch danach. Ja, also die goldene Zeit hängt ja nicht immer nur damit zusammen, dass man gerade getauft worden ist, zu sagen, ich bin gerettet und ich habe ein neues Leben. Sondern man kann die auch jetzt wieder haben. Oder man hat sie auch gerade. Ja? Manche nennen das auch zurück zur ersten Liebe oder die erste Liebe zu erleben. Also, und jeder andere hat möglicherweise eine andere Sprache dafür. Ja? Nur findet das, was für euch passend ist. In diesem Sinne möchte ich arbeiten. Ja, und ehrlich gesagt, ich bin dankbar für unsere Hausgruppe, Hausgemeinde, für die Gruppe letzten Sonntag. Ich wurde zurechtgestutzt und das war schön. Ja, eine ganz klare Vorstellung. Ja, es gab zum Beispiel die Idee, am Anfang, wenn man getauft wird, ist man meistens eher emotional und das sehr inspirierend. Und dann gibt es so eine Zeit, wo man auch Verstand und Wille braucht, um im Glauben weiterzuleben. Und das ist auch ganz spannend, weil man dann mit Gott zusammenwirkt und Dinge durcharbeitet, durchringt und so weiter. Und damit hatten wir zwei Phasen zumindest festgestellt. Und ich bin am Überlegen, gibt es noch eine dritte Phase? Weil ich war in zwei Phasen schon. Mal gucken. Ich hoffe... aber ich möchte so eine Phase auch individuell, nicht nur individuell haben, sondern eigentlich auch für die Gemeinde. Dass wir sagen, wir haben eigentlich eine goldene Zeit, wir hatten mal eine, sei es in Prag, sei es in Berlin, sei es in Düsseldorf und sagen, das war cool. Ljubljana, Verzeihung, oder Moskau oder so. Sondern auch zu sagen, wir wollen eigentlich eine goldene Zeit als Gemeinde haben, wie auch immer das aussehen mag, das ist nicht mehr zurück zum Ursprung, das muss nicht nur emotional sein, das muss nicht nur Verstand oder Wille sein, sondern alles zusammen. Und Udo hat da was sehr Schönes gesagt, man sollte die eine und die andere Seite nicht überbetonen. Ja? Und ich weiß, es ist individuell. Ja, du stehst gerade hier im Euphorischen oder du stehst im Tiefen. Jeder hat so seine eigene Geschwindigkeit und die soll auch erlaubt bleiben. Aber in einem Rahmen, wo man sagt, ach, eigentlich haben wir eine coole Situation, eine schöne Situation, wo wir Gott sehen, wo wir Gott erleben und sagen, hier passiert, hier wirkt Gott. Das ist der Anfang des Gesamten, worüber ich reden möchte. Und dabei gehört es nach Ur, den Glauben zu vertiefen, weil sie sagte, sie hat eine schöne Zeit. Momentan ist es eine schwere Zeit, es ist nicht einfach, aber sie sieht Gott und sie vertieft den Glauben. Das heißt, wir arbeiten momentan an Verstand, an dem Wort Gottes zu verglauben und zu vertrauen. André hat da ja eine schöne Grundsatzpredigt über den Glauben gehalten. Ja, wir brauchen den Glauben. Ohne Glauben ist unser Wandel tot. Und wir wissen, dass geschrieben steht, das Wort Gottes wirkt und hält, wozu es gesandt worden ist. Das ist in Jesaja 55, irgendeiner von euch hat es. Das passiert. Und das Wort Gottes kam auf die Welt und hieß Jesus. und hat das gewirkt, wozu es gebracht hat, nämlich unsere Errettung. Und darin wandeln wir. Das ist unsere Grundlage. Jeden Tag aufs Neue können wir uns daran erinnern, jede Sekunde, wir wandeln in Christus. Und jetzt predige ich und rede ich und sage, worauf basiert sich denn der Stefan mit seinen Texten? Und ich hoffe, dass am Ende steht, dass ihr sagt, ja, das hat er gemacht. Ich weiß, dass der Glaube aus der Predigt kommt und das Predigen durch das Wort Christi. Das heißt, die Predigt, worauf ich predige, soll das Wort Gottes widerspiegeln, damit Glauben entsteht, damit Hoffnung entsteht, Vision auf die Ewigkeit. Das steht in Römer 10. Und wenn man das macht, dass das Wort Gottes in einem Herzen bewegt wird, weitergerungen und Glauben entsteht, beziehungsweise das Wort Gottes arbeitet im Herzen, dann ist es so kräftig wie ein zweischneidiges Schwert. Dann geht es tiefer, so tief, dass es Gelenk und Mark scheidet und es ein Richter ist über die Regungen der Gedanken des Herzens. Und es gibt nichts Geschaffenes, das ich von ihm verbergen könnte. Nein, alles liegt entblößt und aufgeweckt vor dem Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Hebräer 4. Wenn wir das Wort Gottes lesen und ringen damit und mit Gott auseinandersetzen, beziehungsweise dieses Wort Gottes ist lebendig. Ja, das ist dann, wenn man selbst in der Bibel liest, wenn das passiert was, und zwar auf jeder Ebene, egal wie tief du bist, egal wie, was du glaubst, das Wort bewirkt etwas. Und das ist Ausdruck des Schwertes. Und wenn du denkst, du kannst was verbergen, Gott was verbergen, dann ist das falsch. Gott sieht alles. Und in der letzten Zeit, muss ich sagen, muss ich erkennen, wie sehr ich Sünder bin. Und ich habe gesagt, ich hätte eine lange Zeit gehabt, wo ich nicht sündige. Und dann hat Gott gesagt, nee, du hast schon sehr gesündigt. Du warst nicht so liebevoll, du hast deine Bedürfnisse nicht ausgedrückt und du hast dich nicht um die Bedürfnisse deiner Frau gekümmert, du hast sie gar nicht erkannt und du wolltest sie gar nicht erkennen. Das ist eine Sünde. Du musst dich drum kümmern. Und jetzt stehe ich in einer gemeindeweit eine Situation, wo ich einfach sage, welche Bedürfnisse hat denn die Gemeinde? Ich kenne das ja gar nicht mal. Also ich suche gar nicht darum und frage gar nicht nach und das möchte ich ändern. Das soll ein Beispiel dafür sein, dass das Wort Gottes in mir formt und sich was verändert. Das sind in den Gedanken, das ist in den Taten. Ja, und dann kann man sich entscheiden und umkehren und sagen, so geht's weiter. Und das ist für mich allein auch schon Ausdruck, dass wir eine goldene Zeit haben und dass Gott mich erleichtert. Ja, wenn ich Gott sehe, wenn mein Herz frei ist, dann sehe ich Gott und bin emotional berührt und habe einen kleinen Funken einer goldenen Zeit wieder gehabt. Aber das ist nicht die Zeit, die ich als Gemeinde haben will, nur einmal einen Funken, sondern insgesamt eine Dynamik, die uns entwickelt. Warum glaube ich, dass das machbar ist? Weil Gott, Christus, für alle Zeiten der gleiche ist. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er möchte immer mit euch sein, hat euch verheißen in der Taufe. Er ist bei euch im Herzen und sagt, ich bin bei euch bis in die Ewigkeit. Er hat gesagt, dass er alle Sünden vergibt. Und das hat er getan und das gilt immer noch, wie vor 2000 Jahren, wie vor 15 Jahren, wie vor 8 Jahren, wie vor 12 Jahren, wann auch immer ihr getauft seid. Diese Verheißung gilt jetzt immer noch und gilt in 10 Jahren auch noch. Wenn du mit dieser Verheißung und Hoffnung gehst, dann kannst du Dinge bewirken, dann kannst du ganz anders in deiner Welt leben. Und wie sehr du das in deinem Herzen hast, prägt die Welt. Und die Stelle steht jetzt noch nirgendwo, die sagt, das, was aus deinem Herzen kommt, wie geht's weiter? Andersrum. Was aus deinem Mund kommt, könnte aus deinem Herzen kommen. Genau. Und du kannst also entscheiden, was aus deinem Herzen kommt, je nachdem, was du wie es fütterst, wie du es sortierst, wie du es ordnest. Und das prägt dann auch dein Umfeld in der Arbeit, in der Umgebung, in der Gemeinde, mit den Kindern, mit der Familie, mit dem Ehemann. In den letzten 2-3 Monaten hat Gott mir einen Willen tiefer ins Herzen gelegt, den ich nie begriffen hatte, aber noch nicht wirklich im Herzen hatte. Und er sagte, Jesus sagt, oder Paulus sagt über Jesus, über seinen Willen, Paulus sagt über Gottes Willen, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und es ist ein Unterschied, das nur verstanden zu haben und im Herzen wirklich zu haben, versenkt zu haben und das als Teil deines Selbst zu haben, als DSA. Das ist auch der Umgang, wie ich missionarisch dann diene, anders. Und jetzt sage ich, ihr könnt meine Früchte sehen, so wirklich fruchtbar missionarisch bin ich nicht, besser geworden oder mehr geworden, aber die Einstellung ist anders geworden. Ich sage, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt überlege ich mir das, was das bedeutet bei der Arbeit, hier in der Gemeinde, weil man muss ja auch immer wieder sagen, heute erinnert euch daran, dass, solange es heute heißt, ermüht euch, ermahnt euch, an der Hoffnung der Ewigkeit zu bleiben. Und deswegen ermutige ich euch, diese Schriftstellen in das Herz hineinzugeben. Für mich sind momentan die Aussagen von David im Psalm 119 sehr spannend. Ich habe da nur Psalm 119, 32 aufgeschrieben. Und das schlage ich mal auf. Nur als Beispiel. Man kann über den Psalm 19 sehr gut meditieren. Und über andere Psalmen natürlich auch. 132 habe ich jetzt. 132, nicht 32, war falsch. 132. Ist aber auch gut, danke. Also, was stand darin? Och, ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Das ist in 32. Ja, das ist doch auch schön. Das Herz wird getröstet, wenn man danach wandelt. Psalm 119, Vers 132. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun, denen, die deinen Namen lieben. Wir lieben seinen Namen, wir gehen zu ihm hin und wenden uns zu ihm. Und Gott hat da eine Gewohnheit und sagt, ja, die, die mich lieben und meinen Namen lieben, zu dem wende ich mich hin und zu dem bin ich gnädig. Oder möchte ich gnädig sein. Ja? Und das ist eine schöne Verheißung. Ja? Gott pflegt es zu denen, die seinen Namen lieben, hinzugehen, dich hinzuwenden, hinzuschauen. Denn er ist barmherzig und gnädig. Ungeduldig und von großer Güte. So, auch aus der Diskussion am letzten Sonntag gab es einen Gedanken, der gesagt hat, naja, das mit den goldenen Zeiten hat so seine Schwierigkeiten, weil das ist ja weltlich und unser Leben bezieht sich ja nicht nur auf die Erde, sondern es bezieht sich auf die Ewigkeit. Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und in Matthäus 6, 20 steht drin, das heißt, wir leben für die zukünftige Zeit und sammeln Schätze für den Himmel. Ja, wir haben eine Perspektive von der Erde. Wir haben von der Erde weg eine Perspektive hin zu einer Stadt, wo wir sagen, da möchten wir hin und am Ende dahin gehen. Und das ist unsere Ewigkeit, das ist unser Traum, das ist unsere Vision, das ist unsere Verheißung und unser Glaube, wo wir sagen, da wollen wir aufbauen. Also alles das, was wir hier tun auf Erden, baut dann auch den Himmel auf und soll aufbauen. Also in dieser Perspektive hier auf Erde zu handeln. Und da möchte ich Lukas 18, 28, 30 noch deutlicher lesen, weil man könnte ja meinen, wenn ich sowieso nur auf die Ewigkeit lebe, dann brauche ich ja hier auf der Erde gar nicht vernünftig zu leben. Oder ich brauche hier keine Freude haben. Oder es gibt ja keine, weil ich in der Ewigkeit gibt es ja Freude. Das braucht ja jetzt nicht. Und in Lukas 18, 28, 30 steht etwas Interessantes, das mir so eine Idee gibt, besser zu sein. Vielleicht habt ihr bessere Stellen dafür, dann bin ich dankbar, wenn ihr mir die sagt, weil ich selbst damit ringe, in diesen Zeiten zu sagen, naja, warum denn hier auf Erden auch Glückliches und Schönes, eine goldene Zeit zu haben? Weil es ist ja nicht Wohlstand-Christentum, das Gott sagt. Lukas 18, 18, 28. 28. Weil es ist ja nicht das Wohlstandschristentum zu sagen, wenn du Christ bist, Gott schenkt dir alles und du hast kein Leid und es ist alles gut und wirst eine gute Karriere machen und eine gute Familie und all diese Dinge, sondern man hat ja diese Reibereien, man hat ja, dass man Licht auf der Welt ist und in der Finsternis lebt. Das heißt, die Finsternis sagt immer, hier tut's weh, hier tut's weh und hier tut's weh. Und trotzdem wollen wir im Licht sein. Deswegen, davon will ich mich abgrenzen. Lukas 18, 28 bis 30. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Das war zum Zeitpunkt des Jüngers, der Jünger, der sagte, was soll man tun? Und er sagt, wir haben alle verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reich Gottes willen, der ist nicht vielfach wieder empfangen in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt des ewigen Lebens. Das heißt, die Auswirkungen in Lukas 18, 28, 30 sind, nicht nur hier auf Erden, sondern auch in der Zukunft, beziehungsweise anders gesprochen, nicht nur in der Ewigkeit, sondern hier auf Erden. Ja? Das heißt nicht zwingendermaßen, dass das körperlich besser geht oder weltlich besser geht, aber wir haben schon, werden schon vielfach mehr empfangen in dieser Zeit, wo die Ewigkeit ist, und dann noch die ewige Zeit, in der Zeit, wenn das ewige Leben ist. Das ist für mich eine der starken Aussagen. Man sagt, hier auf Erden ist schon was ganz Wertvolles da. Boris hat mir heute gesagt, na, in Philipper 4 steht, freut euch alle Zeit. Dann muss das auch bedeuten, dass das auch jetzt schon gilt und nicht nur in der Ewigkeit. Und man kann dich dann damit beschäftigen, es gibt einen Hinweis darauf, es gibt irgendwas hier auf Erden, dass es toll ist, dass es gut ist, dass es was Wertvolles ist. Kann mir einer sagen, was das ist? Das ist jetzt eine reale Frage.
Mhm. Im Leid.
Mhm.
Das ist halt was, was wir nicht hat, unabhängig von Umständen.
Amen.
Es ist ein Unterschied in dem Wort Freude und Glück.
Mhm.
Also auch allein, die Freude, von der gesprochen wird, die kommt, wenn ich nicht unbedingt das Glück, also ich weiß nicht,
wie ich das erklären soll. Aber es ist ein Unterschied, ja. Die ich nehme mal, Mariana nehme ich noch und nein, gar nichts. Sie hat zu thematisch nicht, sie wollte nur sagen und hat nicht die Zeit. Deswegen nehme ich Mariana gerade noch.
Also für mich die letzte Zeit eine Quelle in der Freude. Also ich fange an zu kapieren, dass es eigentlich so toll ist, wenn Gott sich um dich kümmert. Am Anfang ist es schwer, die Sachen loszulassen, die Kontrolle loszulassen für viele Leute, um sich den Boot anzufahren, aber eigentlich ist das das Beste, was ich sein kann.
Und da möchte ich jetzt noch einen anderen Gedanken setzen. Es ist das, die persönliche Beziehung mit Gott, die hält und trägt und trägt und trägt, und da haben wir ja jahrelang sehr eine Betonung gehabt und die sollen wir auch behalten. Ich möchte aber noch Epheser 3, 10 zitieren. Immer ganz schönen Blickwinkel, was es noch gibt, wo man sagt, wir haben eine Freude darin. Natürlich in dem Glauben, in der Hoffnung, in der Ewigkeit, in Christus gerettet zu sein, was wir ja auch nachher gleich im Abendmahl feiern. Aber es ist nicht alles. Epheser 3, 10 und im Finger in Epheser 2, 17 auch nochmal. Oder dem, ja, geht nur bei dem Physischen. So, ich fange in Epheser 3, 9 und 10 an. Und für alle an uns, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, Christus, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfalte Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt im Christus Jesus, unserem Herrn. Gott hatte einen Plan und hat gesagt, in Christus muss ich was erfüllen. Und das ist für alle Mächten und Gewalten geplant. Und das ist durch die Gemeinde geplant und erfüllt. Das heißt, ein Teil Warum wir gestärkt werden sollen und gekräftigt werden und wir Licht sein können, ist die Gemeinde. Das ist der Ort, wo wir nicht nur hoffen auf die Ewigkeit, sondern auch leben in der Ewigkeit. Und da Epheser 2, 17, 22 zitiere ich nur deswegen den Daumen da rein. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Ein Bau, Juden und Christen, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm wächst jeder Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor und in diesem werden auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Zu einem heiligen Tempel. Die Gemeinde ist ein heiliger Tempel.
Wo war
die Stelle? Epheser 2, 17, 22. 17 bis 22. Die Gemeinde ist ein Tempel des Geistes im Herrn. Und da ist der Ort, wo wir die Heiligung und die Heiligkeit Gottes erleben. Und wenn wir diese Werke tun und erleben und Gott erleben, haben wir in diesem Ort eine goldene Zeit. Eine neue Liebe, die müsst ihr individuell klären, aber eine schöne Zeit mit Gott. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube und unsere Zuversicht. Was mache ich denn jetzt? Und das ist jetzt auch eine Weiterentwicklung, die in der letzten Woche passiert ist. Was mache ich denn jetzt mit dem Leben in der Finsternis und dem, ach, es ist so schwer und so? Was mache ich denn damit? Was mache ich damit? Ich gehe in Jakobus 1, 2 bis 4 und bitte um Weisheit. Jakobus 1, 2 bis 4. Diese Stelle kam von Gabor diese Woche vorbeigeflogen. Beziehungsweise Gott hat Gabor genutzt. Und er sagt, es ist sehr inspirierend für ihn, diese Stelle zu lesen. Und dann denke ich mal, hoppala. Jakobus 1, 2 bis 4. Erachtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Ihr erkennt ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren muss aber zu voller Betätigung führen, damit ihr vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch zeigt. Und danach geht's: Wer Mangel hat, der bete um Weisheit. Es geht hier um die Bewährung eures Glaubens im standhaften Ausharren. So, ich bin jetzt auf Erden, ich hoffe auf die Ewigkeit und sage, das ist mein Ziel, da baue ich die Burg und die Stadt und sammle hier auf Erden Schätze. Und ich harre aus. Und ich bewähre durch das Ausharren meinen Glauben. Die schöne Frucht des Glaubens, die liebliche Frucht des Glaubens, die Weiterentwicklung der Predigt von André oder die nochmal Betonung darauf zu sagen, es gibt verschiedene Arten von Glauben und auch einen guten Glauben, wo Gott sagt, diesen Glauben habe ich auf Erden nicht gesehen. Und dann zu sagen, dieser Glaube kann durch standhaftes Ausharren entwickelt werden. Und es ist eine wunderbare Freude, wenn man sich so einen Glauben entwickeln darf, lassen darf. Es ist trotz aller Versuchungen, die man hat, aller Schwierigkeiten, die ja am Ende nur Versuchungen sind, man muss nur damit umgehen können vor Gott und in Christus, nur in Anführungszeichen, das ist sicherlich nicht einfach, aber dadurch kann der Glaube vertieft werden. Und das kann Freude sein. Deswegen freut euch alle Zeit. Es gibt andere Gründe in der Auslegung, warum man freut euch alle Zeit hat. Aber das ist eine Freude, die Ehre, auserwählt zu sein, sein Glauben gestärkt bekommen, zu geläutert zu bekommen, wo Gott sagt, ich sehe dich in mir und du bist auserwählt dazu. Und ganz praktisch, und da möchte ich in diesem Teil dann die Predigt beenden, ganz praktisch sieht man das in der Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, 40 bis 42. Das heißt ja nicht, dass diese Predigt eine theoretische Predigt ist. Es soll ja auch nicht diese Freude nur theoretisch sein, dass man seinen Glauben einfach mal entwickelt und sagt, das ist gut, das hat kein Mensch erlebt. Die Antwort ist in der Apostelgeschichte. Es gibt Brüder und Schwestern, die das erlebt haben und sagten, ja, ich habe Leiden und Anfechtungen erlebt. Und in der Apostelgeschichte 5, 40 bis 42 gab es die auch. Für die, die nachstudieren wollen, in Hebräer 10 gibt es auch noch ein bisschen was dazu. Und der Sanhedrin rief die Apostel herein, ließ sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Also sie hatten mal wieder gepredigt und waren das zweite Mal vom Hohen Rat. Die Apostel gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen und das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Ja, finde ich schon mal. Da gibt es Menschen, die Freude hatten, Leid zu erleben, erfahren, geschlagen, begeistert zu werden, weil Gott gesagt hat, du bist auserwählt. Und das ist eine besondere Ehre, das ist Wertschätzung und darüber freue ich mich und lobe und preise Gott darum. In diesem Rahmen rufe ich auf, möchte ich motivieren und euch den Samen setzen, zu sagen, lass uns zusammen als Gemeinde in der Zukunft eine goldene Zeit, eine neue erste Liebe oder eine neue Gemeinde aufbauen, wo Gott uns auch immer hinführen mag, weil das wissen wir ja am Ende nicht, aber im Vertrauen darauf, dass sein Wort uns das zeigt, weil er sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit und ich bin euer Herr und ich möchte euch führen. Dass wir in diesem Glauben sagen, lasst uns vertrauen und alle Sorgen da wegtun und er wird uns dahin zeigen und führen, weil er sagt, ich möchte alle Menschen gerettet sehen und ich möchte euch auch alle bleiben lassen im Glauben, in meinem Leib, in meinem Tempel und in dem Glauben und Vertrauen hingehen, dass wir am Ende in der Ewigkeit ankommen. Egal, was da passieren mag, es wird alles zum Guten dienen. Und jetzt gehe ich in Römer 8 später und da kippe ich jetzt und sage, lass uns mal über das Abendmahl reden, über die Kreuzigung und die Auferstehung und zu sagen, schaut doch mal, wie tief ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was die Schrift dazu sagt, wie tief du verankert bist mit Christus. Weil er gesagt hat, ich erfülle Gottes Plan, den er genommen hat und gesagt hat, ich werde das tun, wozu ich das Wort gesandt habe. Und das Wort ist Christus und Christus hat das für uns erfüllt. Römer 8. Und es geht tatsächlich nicht darum, dass alles zum Guten führt. Ist zwar schön, aber ich will noch weitergehen und hört es einfach. Lest. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist in 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? In der Taufe sind wir das. Gott ist hier, der gerecht macht. In Christus. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Traurigkeit, Frust und sonstiges? Oder Angst, Sorgen, Not, Panik? Oder Verfolgung, Prügel, Schläger, Gefängnis? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Und im Psalm 44, 23 steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gottes Liebe ist uns ewig gewiss. Und da wird nichts wankeln. Und da Gott ewig ist, wird alles bleiben. Das wird bleiben. Und das ist ein Ding, was in die Seele hineingehen kann, ins Herz und sagen, diese Liebe Gottes treibt uns und bewegt uns. Heute auf Erden und in der Ewigkeit, weil wir Christus hatten, der gestorben ist für uns. Ich bete einmal noch.